Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Bereichen Handel, der Mode, Entertainment, Medien, Tech und Telco. Ja, herzlich willkommen und das ist der Marketing Talk Nummer 34 und der letzte des Jahres. Nächste Woche haben wir nochmal ein Gespräch mit den Marketing-Experten im Facebook-Podcast-Update und es gibt noch eine Umfrage in den Shownotes. Schaut da mal bitte rein und nehmt teil, weil wir natürlich versuchen, uns ständig zu verbessern und hier optimal eure Themen einzuholen. Heute zu Gast in der letzten Folge von mir diesen Jahres ist Barbara Evans. Und Barbara Evans ist in den Medien zu Hause. Ihre Agenda dementsprechend natürlich lang und geprägt von namhaften Mediaagenturen und Häusern. Und knapp 6 Jahre hat sie bei der Allianz im Marketing das Thema Media verantwortet. Und ja, ihre beeindruckende und umfassende Expertise im Marketing konnte Barbara außerdem für verschiedenste Unternehmen wie Hornbach, Paulaner oder Clarins umsetzen. Und insbesondere im Neuromarketing und in der Forschung im Bereich Trends und Innovation liegt ihr Steckenpferd. Als gebürtige Britin mit deutschem Pass, die ihre Kindheit und Jugend in Brüssel verbracht hat, ist sie vor allem eins durch und durch Europäerin. Und heute ist sie Geschäftsführerin von Media Plus, also der Mediaagentur der Serviceplan-Gruppe. Und Media Plus ist die größte unabhängige und partnergeführte Mediaagentur Europas und inzwischen weltweit in 39 Ländern vertreten. Und ich glaube, Internationalisierung ist auch eine der Fokusthemen der Serviceplan-Gruppe. Und Barbara ist Managerin, Media-Expertin, Markenstrategin und überzeugt, dass standardisierte Konzepte den Bedürfnissen von Menschen und Marken heute und vielmehr noch in Zukunft nicht mehr gerecht werden. Und wir sind sehr froh, Sie heute als Gast zu haben und herzlich willkommen, Barbara.
Vielen Dank, Jen. Ich freue mich, hier zu sein.
Klasse, dass du die Einladung angenommen hast und entschuldige die lange Einführung, aber das ist einfach beeindruckend und sehr viel, was du gemacht hast. Und ich glaube auch einfach ein Zeichen dessen, ja, dass wir uns heute über ganz viele Themen unterhalten können. Und erstmal mich einsteigen mit deiner Geschäftsführungsposition jetzt aktuell bei der Media Plus. Du bist seit 2007 bei der Media Plus und seit 2017 Geschäftsführerin und du hast in deiner Karriere auch für internationale Network-Agenturen gearbeitet, jetzt aber bei der Serviceplan, die ja innerbar geführt ist. Wie fühlt sich das an? Wo liegen die Unterschiede?
Wo fängt man da an? Also ich glaube, man kann ganz ehrlich schon mal mit dem ersten Wort anfangen, ja. Also Inhaber geführt, ich glaube per se, das sagt ja schon viel aus. Das ist kein Gebäude, das ist kein Konstrukt, das ist nichts Kaltes. Das ist was sehr Menschliches und ich glaube, genau das ist das, was mich hier dann auch nicht nur hierher geführt hat, sondern auch dazu bewegt hat, auch hier zu bleiben. Diese sehr persönliche Komponente führt natürlich dazu, dass man auch eine ganz andere Beziehung zum Unternehmen aufbauen kann und direkt dann auch, ich sage es mal fast gefühlt täglich mit den Inhabern, wenn man das möchte, dann auch den Kontakt suchen, sich austauschen, Dinge gemeinsam entwickeln und somit dieser, sage ich mal, auch dieser Entrepreneurial Geist, den natürlich Inhaber auch mit sich bringen, der sprudelt durch bis hin zum Junior. Ja, also so werden die Leute auch entgegengenommen. Und Inhaber geführt heißt natürlich auch, wir können und ich sage schon wir natürlich, weil ich das auch selber so empfinde. Wir können täglich neu entscheiden und Dinge ins Leben rufen, auch wenn sie vielleicht noch ganz klein im Keim sind und auch der Trend oder der Markt es noch nicht fordert. Aber wenn wir eine Idee haben und einen Geschäftsplan dahinter setzen können, dann go for it. Also das ist schon immer die Mentalität gewesen, experimentierfreudig zu sein und halt auch nicht kurzfristig, ja. Also wenn es halt nicht beim ersten Mal klappt, dann macht man das ein zweites Mal. Klar, beim dritten Mal spätestens sollte es klappen, aber man hat die Gelegenheit, auch mittelfristig Dinge zu leben, erleben und vor allen Dingen auch zu entwickeln. Ja. Also das wiederum habe ich nicht so wahrgenommen in Netzwerkagenturen. Da ist man Teil von einem größeren, von etwas, was vielleicht anonymer auch ist. Aber das ist auch eine sehr persönliche Komponente. Das ist mir eben wichtig. Ja? Und deswegen fällt es mir wahrscheinlich auch mehr auf als bei anderen. Mhm.
Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann haben wir den zweiten Lockdown. Das ganze Jahr war ja eh speziell. Die Tatsache, dass ihr inhaber geführt seid, hat euch das geholfen, agiler zu agieren, schneller den Shift hier und den Pivot zu schaffen, den Kunden näher zu sein? Wie hast du es empfunden? Was waren eure Learnings aus der Pandemie heraus?
Ja, also wir haben, ich glaube, das muss man auf unterschiedlichen Ebenen sehen. Wir haben auf der einen Seite haben wir ab dem Moment, als es beim ersten Lockdown losging, haben wir gesagt, so, wir müssen jetzt aktiv werden. Es ist nicht die Zeit, in eine Schockstarre zu verfallen. Und da habe ich auch sehr eng mit Dr. Halle auch zusammengearbeitet, wie wir auch den Markt im Prinzip mit an die Hand nehmen können. Also das heißt, wir haben Forschung aufgesetzt, wir haben dann Erkenntnisse daraus gezogen. Wir haben auch die vorhergehenden Krisen, natürlich ist jede Krise ein bisschen anders, aber es gibt ja gewisse Muster, die man trotzdem erkennen kann. Und die Erkenntnisse aus den vorhergehenden Krisen, die wir auch schon mehrmals hier miterlebt haben, die haben wir natürlich gleich mitgenommen und konnten das nicht nur als guten Rat den Kunden mit an die Hand geben, sondern durch die enge Beziehung auch zur GfK haben wir da auch immer wieder beweisen können, dass Kunden oder Unternehmen, die in Krisen investieren, dass sie auch langfristig sehr positiv aus diesen Krisen herausgehen. Also das heißt, wir konnten auf der rein fachlichen, professionellen Ebene, glaube ich, ganz gut die Kunden mit an die Hand nehmen und ihnen dann entlang der jeweils unterschiedlichen Fragestellungen, die sie hatten, dann auch in die Beratung reingehen. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch sehr kurzfristig natürlich auch über das Thema Kurzarbeit gesprochen haben. Das war natürlich fantastisch, dass jeder hier auch sehr solidarisch vorgegangen ist. Also das muss ich sagen, das war auch eine sehr emotionale Zeit, berührt mich jetzt immer noch, wenn ich drüber nachdenke. Weil jeder von uns hat das mitgetragen, auch von der Geschäftsführung wieder bis hin zum Junior, haben wir gesagt, da müssen wir es gemeinsam durch. Und wir werden das alle gemeinsam auch nur schaffen. Das heißt, das Thema Kurzarbeit wurde besprochen, wurde auch, muss ich sagen, wirklich perfekt angenommen, ja. Auch wenn das für den einen oder anderen auch schwierig ist. Das heißt, da gab es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, schnell zu atmen und mal mehr einzuatmen, mal weniger einzuatmen. Da konnten wir sehr flexibel vorgehen. Und das Dritte ist, dass man ja trotzdem irgendwie versucht hat, weil das ist ja keine Zeit, wo die Dinge stillstehen. Nicht nur, weil wir nicht die Kunden alleine lassen wollen, sondern auch, weil mehr Fragen als sonst kommen. Glaube ich, haben wir auch wirklich, ich sag mal, gefühlt das Doppelte gegeben, ja, innerhalb der Möglichkeiten. Ja. Also das hat uns geholfen und ich gehe mal davon aus, also wir haben sehr positives Feedback auch von den Kunden gekriegt, dass sie das gespürt haben und zwar von Tag 1. Ja.
Bist du eigentlich noch aktiv im Kundenberatungsgeschäft unterwegs oder eher auf der?
Nee, wir sind, also das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, Jin. Das ist auch so ein bisschen das Modell auch von der Agentur, was dann auch dieses Inhaber in Anführungsstrichen geführte ausmacht, ist, dass wir auch als Geschäftsführer und Partner in einer Firma sind wir nicht, wenn ich jetzt schwarz-weiß sprechen will, wir sind keine Manager in dem Sinne. Ja, natürlich führen wir und managen, aber das steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht eher das Macherprinzip. Also anpacken, Ärmel hoch, es ist egal, was es ist. Ja, ich räume auch den Konfi mal ein, ich decke ihn auch mal ab. Also das ist das, ja, also ich komme ja davor von der Allianz, da gab es noch eine andere Schlag.
Kultur, ne?
da wurde auch das alles schon vorher organisiert und man hat die Leute gar nicht gesehen, die so einen Konferenzraum eingedeckt haben. Aber nee, das ist ja nur ein plakatives Beispiel, aber es ist de facto so, wir setzen uns natürlich schon auch mit den Inhalten auseinander und sind auch im Austausch mit den Kunden. Aber das ist auch sehr individuell. Das heißt, nicht jeder Kunde möchte das. Und natürlich bin ich nicht der Experte für alles. Also das wäre ja jetzt auch, bescheuert, ne? Weil wir haben wirklich exzellente Leute, die können das viel, viel besser als ich. Ich bringe vielleicht noch andere Komponenten hinzu. Und im Team ist es dann wiederum eine sehr runde Sache. Mhm.
Du, da vertreten wir eine ganz ähnliche Meinung. Wir sind ja so eine mottogetriebene Poster-Company. Und eins meiner Lieblingsposter ist, nothing at Facebook is someone else's problem. Ja, das repliziert das, glaube ich, sowohl. Ja, beim Kaffee eindecken würden wir jetzt physische Meetings haben, ja, bis hin zu tatsächlich auch inhaltliche Fragestellungen lösen. Ne? Und ich persönlich bin auch Spieler, ich sag zu meinem Team immer, ich bin da gerne Spielertrainer und bin auch gerne nah am Ball, weil mir dieser Austausch mit Partnern sehr stark hilft, in den Themen auch einfach drin zu bleiben. Ja, und elastisch zu bleiben, ja, wenn man so möchte, inhaltlich.
Absolut. Macht ja auch Spaß. Also kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Nee, und ich habe festgestellt, dass ich jetzt halt, das ist ja auch ein bisschen strapaziert, aber so der Covid als Digital Accelerator der Transformation, haben wir ja alle viel gehört. Und ich würde das auch jetzt 100% unterschreiben. Und was ich festgestellt habe, ist halt tatsächlich, dass nach so einer gewissen digitalen, so wie das sagen, Slowness, ja, die im deutschen Markt in einigen Industrien, nicht in allen Industrien hängt, hat sich die Beratungsleistung von dem linken Bein komplett auf das rechte Bein verlagert, ja. Und im Moment haben wir so einen, wie soll ich sagen, kompletten Fokus nur auf E-Commerce, ja, gepaart natürlich mit der mittelfristigen Fragestellung in Richtung Multi-Channel oder Omni-Channel, dass halt da Offline und Online stärker zusammengeführt werden müssen. Aber bei den Traditionalisten habe ich jetzt festgestellt, selbst die wirklich sehr traditionellen Kollegen und Partner aus dem Markt haben es geschafft, innerhalb von 6 Monaten jetzt sich im E-Commerce relativ fit aufzustellen. Wie hat sich das bei euch in der Beratung denn bemerkbar gemacht?
Ja, also wir haben das natürlich auch wahrgenommen. Spannend ist ja auch der Punkt, Jin, viel Beratung, ne, viele Fragen, um dann am Ende was zu tun. Ja, also ist ja auch so ein bisschen wie die Fachzeitschriften. Es wird viel über ein Thema gesprochen, aber am Ende wird es nicht unbedingt vollends umgesetzt. Also wir haben auch durch Corona sicherlich auch gemerkt, das Thema Social Commerce zum Beispiel, überhaupt die Verflechtung von digitalen Lösungen, dass da sehr viele Fragen kommen und wir auch sehr viel in diese Richtung Strategien entwickelt haben. Es ist auch durch Corona sicherlich auch ein Aspekt, die Regionalität. Ja, also auch da haben wir gesehen, dass durch regionalen Lockdowns, jetzt dann zwischenzeitlich ja auch nationalen, jetzt auch wieder. Aber was sind denn dann auch regionale Lösungen? Und natürlich ist da auch der ganze digitale Arm perfekt dafür, dann auch in digitalen oder regionalen, besser gesagt, Lösungen denken zu können, ja, auch was das Thema Social Commerce etc. angeht. Also wir haben es gemerkt, was am Ende davon umgesetzt wurde, ist dann wieder was anderes, aber es stehen sehr, sehr viele Fragen in diese Richtung an, ja. Und sogar im FMCG-Bereich finde ich ja wiederum auch spannend, dass man da auch mittlerweile einiges machen kann und auch wenn es nicht direkt mit einem Kauf zusammenhängt, aber dass man da auch digital da auch einiges umsetzen kann. Starten wir von einer Inspiration. Ja.
Absolut. Wie wird sich das auswirken auf die grundsätzliche Ausrichtung, auf eure Strategie, Barbara? Hat das einen länger wirkenden Impact? Ihr habt euch auch strukturell verändert. Ihr habt neben der Planet, die ja als digitale Planungsunit schon immer da war, auch in der Media Sparte bei euch eine Digitalisierung jetzt komplett aufgebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das eine?
Ja. Ja, also wir hatten richtig. Ja, wir haben wir haben die Marke Planet weiterhin, die sich sehr technologisch, glaube ich, noch verstärkt technologisch ausrichten wird. Und gerade was dabei ist, dies zu tun. Die spielen ja auch natürlich auch eine wichtige Rolle bei dem ganzen Thema The Engine, BMW. Aber wir haben eins gemacht. Wir haben natürlich vor Jahren gesehen, dieses On- und Offline zu splitten auf 2 Marken. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil mittlerweile die Fragen sind andere und es ist ja auch alles digitalisiert, in Anführungsstrichen. Und ich komme wieder zurück zum Thema Konsument. Der macht ja auch nicht den Unterschied. So, und deswegen haben wir vor ein paar Jahren schon die Strukturanpassung angefangen und sind heute schon da, dass wir sagen können, wir haben alles aus einer Hand, auch innerhalb der Media Plus. Das heißt, ein Teil von der Planet-Kompetenz im Media-Bereich, der ist jetzt natürlich auch bei uns dann vollends integriert. Ja, und das macht auch vollkommen Sinn. Ich meine, je mehr Daten wir haben, desto mehr Informationen. Was mache ich mit den Informationen? Kann ich das jetzt siloartig zum Teil dann innerhalb des Silos optimieren oder kann ich versuchen, noch dann angrenzende Gebiete auch besser zu verstehen? Weil am Ende muss ich ja den Konsumenten versuchen, von A nach B, nach C, nach Z zu begleiten, damit ich nachvollziehen kann, wo funktioniert's oder wo habe ich Themenstellungen.
Welche Rolle spielt da für euch das Thema Kreation? Ist das auch etwas, wo ihr über Integration nachdenkt oder ist das eine separate Disziplin? Wie geht ihr damit um? Also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass speziell jetzt halt in Social Commerce Kontext die Frage nach Integration in Housing oder der optimalen Struktur auf Seiten des Kunden entsteht. Was ist deine Sichtweise dazu?
Naja, also wir sind ja als Media Plus Teil eines größeren Ganzen. Das ist das Haus der Kommunikation. Jetzt habe ich gerade von der Planet gesprochen. Mit dem technologischen Schwerpunkt, die Serviceplan wiederum, auch eine Schwesteragentur, die decken ja dann den ganzen Kreativteil ab. Das heißt, wir haben auch ein integriertes Angebot innerhalb des Haus der Kommunikation. Ja, und da haben wir auch Kunden, die wir ganzheitlich betreuen. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Man kann mit uns alles haben, aber muss nicht. Aber jetzt haben wir vor kurzem im Sommer haben wir ZDF gewonnen für die Media Plus. Und jetzt im Herbst ist die Serviceplan noch dazu gekommen. Das heißt, das glaube ich, wird sicherlich, wir werden es nie genau erfahren, aber es wird sicherlich einen gewissen Charme auch auf Kundenseite gewesen sein, zu sagen, jetzt habe ich alles aus einem Haus, aus einer Hand. Und ganz klar ist natürlich die Ansage, wir machen ein gemeinsames Briefing und ich hätte gerne eine gemeinsame Empfehlung von euch und nicht zwei getrennte Meetings mit jeweils ihrer Strategie. Das war auch von Anfang an eigentlich nicht unser Szenario. Und wir haben auch schon, ich sage jetzt mal, integriert gekämpft, ja, vom Ansatz her. Und das ist auch gut so, weil ich kann es nicht mehr trennen. Ich kann, wie soll ich es denn trennen? Ich kann ja nicht sagen, bleiben wir mal in der digitalen Welt. Ja, wir machen das Format XY. Ja, was, um was jetzt zu kommunizieren? Ja, das muss ich immer anders überlegen. Ja, das eine bedingt doch das andere. Ja, umso wichtiger ist es, dass man an der Stelle nicht nur sich über Format und Platzierung und Bewegbild oder nicht, sondern man muss sich immer im gleichen Schritt schon überlegen, was kann ich, vor allen Dingen, was will ich denn, dass der Konsument in dem Moment erlebt? Und dann bin ich natürlich sofort in einem inhaltlichen Gespräch.
Wie gestaltet ihr denn die interne oder die innere Verzahnung, dass diese Gewerke bei euch so gut zusammenarbeiten? Was gab es da zu tun?
Ja, also das wahrscheinlich kann man das so auf drei Ebenen zuordnen. Die erste Ebene ist die, wie arbeiten wir direkt mit Kunden zusammen? Und da muss ich sagen, das ist extrem individuell, weil wir passen uns den Kunden an. Also so wie der Kunde mit uns zusammenarbeiten möchte, der eine will es extrem integriert und der andere möchte es vielleicht doch noch ein bisschen, ich sag mal, versetzt. Und auch die vielleicht die Haltung in dem einen oder anderen Moment kann sich switchen. Das heißt, wenn wir auf der Ebene der Konversation und des Austausches mit dem Kunden überlegen, kann es sein, dass er sagt, jetzt geht Media in Vorleistung im Sinne von, ihr ebnet jetzt erstmal die grundsätzliche Strategie und die Kreativagentur muss in Anführungsstrichen gucken, wie sie damit zurechtkommt, ja. Aber es kann natürlich auch sehr gut passieren, dass die sagen, die Kreativagentur bringt jetzt die Konzepte auf den Tisch und dann schauen wir mal, wie wir das medial umsetzen. Also beides ist möglich und auch für beides sind wir zu haben. Idealerweise, das ist ganz klar, machen wir das, wie ich es eben gesagt habe, ein Briefing und ein Input und ein Output. Dann, wie schaffen wir es denn, dass wir überhaupt zusammenarbeiten? Ja, abhängig vom Kunden, wenn das so oder so haben möchte, schauen wir, wie wir es dann anpassen. Aber wir haben natürlich auch einen Inner Belief. Dieser Inner Belief, woran wir glauben, was wichtig ist für Kunden und für Wirkung, ist das Thema Über-Creativity. Das schaffen wir nur, indem wir, ich sage es mal, respektieren, dass wir ganz unterschiedliche Gewerke unter einem Haus haben und dass durch diese Diversität, die wir auf der fachlichen sowie auch auf der menschlichen Ebene hier im Haus leben, schaffen wir natürlich Über-Kreatives. Also wir schaffen insbesondere Innovatives. Und Innovation ist eh im Kern unseres täglichen Doings. Also ich weiß nicht, du warst bestimmt schon mal hier auch im Haus. Ich finde, man spürt das, auch wenn man hier reingeht im Eingang, bis hin zur Cafeteria, bis hin zu in den Räumen. Also das ist ein gewisser Geist, ein Glaube, was uns natürlich dazu führt, dass wir, auch wenn das sehr philosophisch klingt, dass wir aber ein Understanding haben, ein Verständnis, wie wir zusammenarbeiten wollen, durch den Respekt, dass jeder etwas zu dieser Party bringen kann. Ja. Und dadurch entsteht immer sehr oft in der Art und Weise, wie wir dann auch Workshops etc. machen, über Kreatives. Und jetzt gibt es noch eine dritte Ebene. Das ist die rein faktische, wir haben es in den Zielen drin. Ja, muss man, also so ehrlich muss man sein. Es ist auch Teil unserer Zielsystematik, dass wir das Ergebnis auch in der Form von Innovationen zum Beispiel erlebbar machen. Ja, dadurch schaffen wir dieses Zusammenspiel, weil wir es nicht nur dran glauben, wir spüren es, aber klar, am Ende wird es auch als KPI definiert, ganz einfach.
Ich halte es auch für richtig, dass die Ziele formal, wie auch immer geartet, zusammengeführt werden müssen. Und das hilft dann natürlich neben einer Kultur, die ich auch für ganz, ganz zentral und entscheidend halte. Du hast eben mehrere Stichworte genannt, die ich super spannend finde. Und zwar, ihr verfolgt ja auch im Bereich der Planung also nicht nur kulturellen, kreativen Ansatz, sondern auch den sogenannten Creative Media Ansatz. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, worum es dabei geht?
Ich glaube, ein bisschen habe ich es ja jetzt gerade schon touchiert. Das lässt sich nicht immer in ein Förmchen zusammenfassen. Das ist eine Kulturfrage. Das heißt, ich kann jetzt nicht einen Werkzeugkasten aufmachen und sagen, dann hole ich jetzt den Hammer und das und das und das und dann kriegen wir das schon raus, dieses Creative Media. Aber vielleicht, weil ich gerade hier Handwerkkasten erwähnt habe, ich mache es mal ganz einfach, ist es ersichtlich, wenn ich jetzt beim Thema oder bei der Marke Hornbach bleibe. Ich glaube, das ist dann halt auch sehr plakativ. Wie äußert sich so eine kreative Media-Idee oder was kann es aus unserer Sicht sein? Das ist auf der einen Seite, kann es was sein, dass es einfach eine Verlängerung einer Kreatividee ist. Ja, also dafür muss man sich aber auch wirklich mit der Kreation, mit dem Konzept dahinter auseinandersetzen und jetzt nicht einfach platt irgendein, ich sage es mal, Media-Nerd-Idee bringen, sondern du fängst an, indem du dich konkret mit der Idee der Kreation auseinandersetzt. Und das ist heilig. Ja, in dem Moment ist das heilig und deswegen haben wir zum Beispiel bei der Kampagne Der Morgen gehört dir eine neue Werbezeit ins Leben gerufen, weil es ging darum, die Handwerker, die Macher, die ja meistens morgens schon sehr, sehr früh starten, aus unterschiedlichen Gründen, aber das zu krönen. Und wir wollten das dann auch in den Umfeldern machen, wo natürlich auch Macher unterwegs sind. Das sind den U-Bahn, U- und S-Bahn. Nur, das sollte zu einer Uhrzeit stattfinden, wo normalerweise keine Werbung gespielt wird, also Kampagnen ausgestrahlt werden. Und dann haben wir es aber dann hingekriegt, dass wir, um diesen Morgenmoment da nochmal zu zelebrieren, Und das ist was sehr Implizites. Es ist nicht die Hammermethode, aber trotzdem, das sind immer wieder solche Tweaks, so dass wir da einen neuen Moment, eine neue Kategorie in Anführungsstrichen auf den Infoscreens etabliert haben. Beispielhaft. Das andere ist, dass wir sogar neue Werbeformen in Anführungsstrichen entwickeln. Wir hatten, wie gesagt, ich bleibe jetzt einfach mal bei Hornbach. Wir haben für die Kampagne So riecht das Frühjahr, haben wir Puppen und auch in großen Schriften haben wir die Kampagne inszeniert und haben sie in unterschiedlichen Städten, in Gärten, auch in München zum Beispiel vom Bayerischen Hof, haben wir dann diese Puppen installiert, die sehr auffällig waren, ne, weil natürlich so riecht. Das heißt, die eine Puppe war gebückt in den Busch hinein, die andere war in einem Beet mit den Füßen hoch, etc. etc. Und daneben in Schriftzug die Kampagne, also worum es ging. Das hat natürlich Social Media technisch super funktioniert. Aber es ist an für sich, es ist auch eine neue Werbeform. Es gab es ja in der Form noch nicht. Ja? Und das war transportable, das heißt, wir haben es mal da platziert und hat alleine durch diese Aufmerksamkeit neue Kontakte geschaffen, neue Gesprächsanlässe etc. etc. Das heißt, das ist noch eine Variante. Eine dritte Variante ist, die gibt's auch in der Form schon, aber auch da ist immer die Frage, was ist die Kampagnenidee? Und wenn du sie richtig verstanden hast, dann kommst du auch wiederum auf neue Ansätze. Und da haben wir dann auch, als es schwitzt es raus, auch eine Kampagne von Hornbach. Was haben wir da gemacht? Da haben wir eigentlich nur überlegt, was gibt's denn noch für Momente am Tag oder in einer Region, wo man in eine schwitzige Situation kommt. Ja, schwitzig, weil heiß und vielleicht stauig. Das heißt, wir haben da auch Mobile-Kampagnen geschaltet und die platziert dort, wo meistens dann Staus entstehen. Und natürlich schafft man dann auch ein Schmunzeln im Gesicht, da tut man auch was Gutes. Aber es passt natürlich wie die Faust aufs Auge, diese Dinge zu kombinieren. Und das sind diese Tweaks, sehr stark die Kampagne verstehen und dabei weiterhin zu überlegen, es geht um einen Konsument, es geht um einen Mensch und was sind seine Bedürfnisse. Und dann ist es wie, ja, welches Medium, was jetzt genau der Tweak oder der Twitch ist, das ist dann sehr individuell, das glaube ich, das entsteht dann in dem Moment. Aber man muss offen sein für diese Form, das heißt, es ist immer wieder das Thema neue Wege gehen. Neue Wege gehen, das ist meistens so.
Ja, agil bleiben und wir sagen ja dazu Test and Learn.
Test and Learn-Ansatz
in kleineren Zyklen und du hast ja auch einen starken Forschungs-Background. Ich persönlich bin auch ein großer Fan von Forschung und eine der Diskussionen, die wir aktuell führen oder die am Markt ja auch geführt wird, ist, wie viel Personalisierung ist tatsächlich gut oder sinnvoll? Ja, und wie wird das datengetrieben aufgestellt? Das andere ist halt die klassische Segmentierung. Wie siehst du dieses Spannungsfeld der Diskussion oder ist das eigentlich nur eine Diskussion?
Ja, du kannst es natürlich zusammenführen. Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen was man kann und auch vor allen Dingen, was man möchte. Personalisierung finde ich extrem wichtig und hilfreich, wenn es dann hinten raus Richtung CRM etc. Geht, sodass wir da wirklich dem Kunden das bieten, was er braucht oder was für ihn spannend sein könnte. Ich meine, der gute alte Tante-Emma-Laden an der Ecke, was hat denn der Mann oder die Frau hinter der Theke gemacht nach ein paar Jahren? Nachdem der Herr und Frau Schmidt kannte, wurde natürlich dann gerne noch das eine oder andere empfohlen, weil er das Einkaufsverhalten natürlich verstanden hat. Das heißt, das ist natürlich die modernere Form, würde ich jetzt mal behaupten, und die sollte man auf jeden Fall machen. Also wir haben Kollegen im Haus, die das für Lufthansa machen, wirklich par excellence. Ich weiß gar nicht, also es ist hochtechnologisch natürlich, weil sonst würde es nicht funktionieren. Sie haben 6 Milliarden personalisierte Elemente. die sie kontinuierlich ausspielen. Ja klar, jetzt gerade vielleicht ein bisschen weniger, aber die Personalisierung ist da extrem wichtig und auch sehr wirksam. Und da muss man auch Kunden individuell schauen, was kann man denn dann letzten Endes dann auch anbieten. Personalisierung vorne raus, wenn wir auch in der digitalen Welt unterwegs sind, sowie auch offline in Anführungsstrichen, also vielleicht in den Reichweiten starken Umfeldern, ist natürlich schwierig. Und da sind wir auch sehr vorsichtig, weil wir sprechen dann ja auch immer von Wirkung. Und an der Stelle tendieren wir dann auch eher in mit dem Thema Segmentierungen zu arbeiten. Zumindest als Startpunkt, um dann zu schauen, wie sich diese Segmente dann auch entwickeln. Ich habe eben schon gesagt, es hat auch ein bisschen was mit Haltung zu tun. Da komme ich zurück zu dem Thema, ich möchte eigentlich nichts aufdrücken, was die Leute nicht wollen. Also deswegen komme ich immer wieder zum Thema zurück. Konsumenten verstehen, die Insights wirklich sezieren, auseinanderzunehmen und zu überlegen, was braucht der Mensch wirklich? Weil nur weil man es kann, technologisch, ist die Frage, ob es wirklich dann in der Form was bringt. Oder noch schlimmer, wenn man sagt, ich nehme Geld vorne raus, um jetzt nur noch Personalisierung zu betreiben.
Ja. Und für Consumer Insights, welche Methoden und welche Strategien habt ihr dort?
Ja, also da sind wir tatsächlich sehr filigran unterwegs. Oder sagen wir mal so, wir verwenden viel Zeit auch sehr viele Datensätze smart zu sezieren und aber auch, soweit es geht, natürlich dann auch zu kombinieren. Und auch wiederum zurück zur GfK-Geschichte. Auch da nutzen wir für die Dinge, die wir dann auch einkaufen, entsprechend die Panel-Daten etc. etc. Also es gibt schon viele Wege, mit bereits vorliegenden Daten zu arbeiten. Aber wir scheuen uns auch nicht. Und deswegen meine ich, wir machen da schon sehr viel, immer wieder auch On-Top-Forschung zu betreiben. Ja, also das kann eine qualitative Form sein. Das kann auch eine quantitative Form haben. Am Ende geht es darum, dann auch kundenspezifisch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, was wir ungern machen, ist immer auf so Branchenebenen zu bleiben, sondern wir versuchen schon, basierend auf die Marken oder die Wettbewerbsmarken entsprechend die Kunden zu sezieren, segmentieren und entsprechend anstatt über eine homogene Masse zu sprechen, dann vielleicht sind es am Ende 4-5 Segmente, über die man nachdenken muss. Das ist jetzt, wenn wir zwar uns unterhalten, kann man sagen, ja, das ist jetzt nichts Neues, das stimmt. Aber das machen wir schon seit Ewigkeiten. Und glaube ich, waren wir schon vor anderen voraus, weil wir uns einfach sagen, genau an der Stelle muss die Energie auch rein. Ja?
Du, ich bin prinzipiell ein großer Fan von Segmentierung. Und ich glaube, es gibt verschiedene Strategien und auch verschiedene Industrien, wie du da vorgehen kannst. Vom Grundsatz her, es ist ja toll, dass wir Ökosysteme entwickeln und zunehmend Plattformen haben, die halt eine wirkliche individuelle, ja, Identity-based Personalisierung ermöglichen und dass da tolle, Möglichkeiten und Strategien und Lösungen entstehen. Conversational Commerce, Beratung, CRM über Messaging, das sind ja also unsere Schwerpunkte. Und ich glaube, das macht einen ganzen Katalog an Möglichkeiten auf, die für die Zukunft spannend werden. In Bezug auf spannende Themen und die aktuellen Consumer Insights, die ihr gewonnen habt, welche Megatrends, also das ist ja mein persönlich das letzte Gespräch, das ich hier dieses Jahr habe, innerhalb der Podcast-Serie von uns, welche Megatrends siehst du kommen für 2021?
Oh, da machst du ja eine ganze Pandora-Box auf jetzt.
Wir können ja mal anfangen und vielleicht ein bisschen eingrenzen. Wir können ja das Thema einmal das Mediennutzungsverhalten. Wie siehst du Customer Journey und wie werden sich die Leute, wird die Mediennutzung sich verändern? Das wäre für mich ein interessantes Thema. Das zweite wäre halt auch tatsächlich Konsumententrends. Also wie wird sich das Konsumverhalten auswirken? Das ist natürlich auch ein sehr breites Thema, aber vielleicht hast du ja ein, zwei spannende Einblicke, die sich aus euren Forschungen ergeben.
Ja, gute Frage. Also es gibt ja diverse Studien, die ja schon auch sich mit dem Thema, was wird denn nach Corona bleiben, wobei die sind noch aus, ich sag mal, Mitte letzten oder diesen Jahres, Entschuldigung. Eine ist zum Beispiel die McKinsey-Studie, die, glaube ich, im Mai, Juni war oder so. Die haben dann ja auch prognostiziert, dass digitales Marketing relevanter geworden ist. Aber spannend war die Aussage, 75% planen, in ihr verändertes Digitalverhalten auch nach der Krise beizubehalten. So, und das ist natürlich eine spannende Aussage. Und übrigens, die werden wir jetzt auch nachgehen. Das heißt, das ist die nächste Studie, die wir auch gerade aufsetzen für die nächste Markenroadshow, die wir dann auch nächstes Jahr machen. Weil, was heißt das denn jetzt genau? Also das ist natürlich sehr plakativ und eine sehr große Zahl. 75% planen, ihr digitales Verhalten nach der Krise beizubehalten. Das ist definitiv etwas, was uns jetzt beschäftigen wird. Das wird auch nachhaltig die Entwicklungen, vor allen Dingen, wie wir es ja auch gesehen haben, in älteren Zielgruppen, ne, dass sich da auch die Entwicklung Richtung digital auch stattgefunden hat. Das Klar. wird auch sicherlich beibehalten werden. Ich leise es mal die ganzen Informationen raus, dass die Nachrichtensender rauf, runter, ja, das wird immer abhängig sein von dem, was gerade Thema ist. Das können wir auch nicht beeinflussen. Sicherlich Krisen führen dazu, dass man auch sagt, ja, die Qualität der Inhalte, ich brauche Sicherheit, dass die Inhalte die richtigen sind. Das glaube ich auch. Das heißt, Qualität wird weiterhin ein wichtiger Aspekt sein, nicht nur in Nachrichtenumfeldern. Da erwarten wir sicherlich einen Shift mehr in Richtung digital. Wir sehen es ja jetzt auch schon Podcasts, wir sind ja gerade dabei. Das wird noch weiter steigen. Das finde ich auch eine tolle Entwicklung, muss ich persönlich sagen. Und ansonsten sehe ich auch das Social Commerce, dieses nicht entweder oder Unterhaltung mit Kunden, sondern dass es ein sowohl als auch sein wird, wie wir digitale Plattformen auch im Bereich Commerce besser ja amortisieren können, ja, und die Verkürzung dadurch der Customer Journeys, da glaube ich hundertprozentig dran, und deswegen muss man auch überlegen, diese 6-7 Schritte von mir aus bis hin zum Wiederkauf, Loyalisierung etc., das können auch manchmal nur 2 sein. Das kann sein von der Inspiration, natürlich. Ja, ich bin im Feed drin, gehe durch, dann habe ich einen Moment, wo ich kurz sage, was ist das denn? Geh rein, kostet vielleicht nicht die Welt. Dann sage ich, ja, dann teste ich das doch mal. Ja? Also das, glaube ich, wird etwas sein, was wir noch stärker ausbauen werden, wo wir, also nicht nur wir, aber insgesamt, dass der Markt sagt, da brauchen wir jetzt Lösungen. Ja. Und vor allen Dingen Lösungen heißt natürlich auch, okay, jetzt habe ich mehr Daten, jetzt bekomme ich mehr Informationen. Wie kann ich die Sachen miteinander verknüpfen? Ja, wie schaffe ich es auch im Austausch mit den Agenturen, aber auch auf der eigenen Seite, auf der Kundenseite, wie schaffe ich es, die Organisation so zu strukturieren, dass wir keine Datensilos haben? Das heißt, das ist jetzt auch ein No-Brainer, aber sicherlich das ganze Thema Datenmanagement, Datenverknüpfung, das Verständnis, wie man miteinander mit den Daten die sinnvoll zusammenbringt, um halt dann auch Zusammenhänge zu verstehen, ne? Um dann nicht jetzt irgendwelche kurzfristigen falschen Interpretationen auch zu machen.
Da stehen wir, glaube ich, in der Summe im Markt vor großen Herausforderungen, halt auch was die Cookie-less Era betrifft, die vor uns steht. Und ich glaube, da müssen wir auch gemeinschaftlich dran arbeiten. Hier erstmal natürlich Datenschutz und Privacy als Priorität wirklich zu etablieren und in den Fokus zu stellen und auf Basis dessen dann halt Lösungen zu finden. Ne? Barbara, ein Thema, was mich natürlich brennend interessiert, und und ich bin extrem dankbar, dass du uns auch aktiv dabei schon unterstützt hast. Ich habe von unserer Women-Ad-Gruppe, das ist unsere Women-Leadership-Gruppe, bei Facebook gehört, dass du Initiativen aktiv unterstützt hast. Finde ich total klasse. Was sind die wichtigsten Prinzipien für dich bei der Media Plus zum Thema Female Leadership? Hast du eine bestimmte Strategie oder eine Kultur? Wie lebst du es? Wie unterstützt Media Plus das?
Ja, also historisch gesehen war ich ja kein Fan davon, muss ich sagen, weil ich vor 10 oder vor 15 Jahren gesagt habe, naja, also wieso sollte man jetzt das eine hervorheben? Also ich sehe da nicht unbedingt den Grund. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich schon einiges anderes erlebt. Und auch da sieht man ja gewisse Muster, in Anführungsstrichen. Und deswegen glaube ich, muss man was dafür tun, damit wir das Thema Female Leadership nach vorne bringen und das persönlich unterstützen, auch strukturell mit Programmen, die wir in der Agentur haben, auch unterstützen. Das heißt, von alleine wird es nicht passieren. Ja, und ja, woran wird das liegen? Da gibt's mehrere Gründe, aber ich glaube, wir haben auch eine gewisse Verpflichtung als Unternehmen, dass jeder die gleichen Chancen bekommt. Und egal, ob das jetzt ein Male-Female-Thema ist oder was anderes, jeder sollte, ich sag mal, bei Index 100 stehen. Ja. Und somit ist es etwas, was ich sehr gerne unterstütze, persönlich auch. Auch international haben wir da einiges jetzt definiert, was wir machen wollen. Und somit machen wir zum Beispiel ein Mentoring-Programm. Ja, also damit starten wir jetzt dann auch im Januar, Februar. Das heißt, das sind 25, 30 Frauen, die sich gemeldet haben, die gerne einen Mentor haben möchten. Und da wird man entsprechend eines Pairing, also ja, wir haben alle eine Befragung gemacht, dann schaut man, wer passt wie gut zusammen. Dann wird diese Person von mir dann, in dem Fall, weil ich auch dabei bin, wird dann mit mir in ein Mentoring-Mentee-Beziehung reingehen, um einfach der Person entweder auf der persönlichen, auf der fachlichen, auf der Erfahrungsebene, also da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, jemand mit auf die Reise zu nehmen. Oder vielleicht das eine oder andere, was ich erlebt habe, dass wie heißt es immer so schön, dass du nicht die gleichen Fehler machst wie ich. Wobei, das klingt jetzt ganz, ganz schlimm, es ist es ja nicht. Es sind vielleicht nur ein paar Mal.
Das sind die Learnings, ne, über die man sich dann halt unterhalten kann und denen man wachsen kann.
Ja. Absolut, absolut. Nee, es ist ein spannendes Thema und ich freue mich, dass das auch ein zentrales Thema in der Agentur ist. Es wird ernst genommen. Sicherlich, da ist noch Luft nach oben. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, wir haben es schon, wir sind perfekt und wir machen schon alles. Aber es ist eine Möglichkeit, dass ich auch was zurückgeben kann. Das ist mir an der Stelle wichtig. Und das hoffe ich, dass ich das in dem Moment der andere auch spürt oder die anderen. Ein paar Kick-Offs haben wir ja schon gemacht, wie du eben erwähnt hattest. Das kam auch sehr gut an. Also von dem her freue ich mich auf was noch auf uns zukommt.
Super, ganz starke Aktion. Und vielen Dank für das Teilen dieser Erfahrungen und Sichtweisen. Und Barbara, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danke auch für die offene Auskunft zu so vielen verschiedenen Themen. Ja. Und freue mich, dass ich das letzte Gespräch des Jahres mit dir führen durfte.
Gern geschehen, Jin. Also die Freude ist ganz meinerseits und gefühlt hätten wir noch mal 2, 3, 4, 5 Stunden mindestens sprechen können.
Klar.
Also von dem her, als Kickoff würde ich das jetzt sehen.
Super. Wir bleiben da engstens im Austausch. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da möchte ich nochmal einen Hinweis platzieren. Schaut nochmal in die Shownotes dieser Folge rein. Wir haben eine Umfrage, um noch besser zu verstehen, welche Themen euch interessieren, um unsere Podcast-Serien hier ständig weiter zu verbessern. Und ja, das ist der letzte Podcast meinerseits, aber nächsten Dienstag kommt nochmal am 22. Dezember eine ganz besondere Folge der Facebook-Marketing-Experten. Und zwar sprechen wir mit allen 5 Experten und mir gemeinsam. Und dann geht's schon im nächsten Jahr weiter am 12. Januar wo ich mich traditionellerweise mit dem OMR-Gründer Philipp Westermeier unterhalte. Und bleibt uns bitte wohlgewogen, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr, habt tolle Festtage unter diesen Lockdown-Konditionen und ja, wir hören uns dann im nächsten Jahr. Bis bald.
Das Facebook-Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.